Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Verwursten nennt der österreichische Comicstar Nicolas Mahler das, was er mit den großen Meisterwerken von Musil, Proust oder James Joyce macht. Das ist lustig und allzu bescheiden, denn natürlich sind auch Mahlers Bücher selbst längst Meisterwerke. Gerade hat er ein neues Buch fertiggestellt und gleich stellt er es bei uns vor. Und wir erinnern an den japanischen Literaturnobelpreisträger und Pazifisten Kenzaburo Oe, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Er stammte aus einer adligen Samurai-Familie und war stark geprägt vom Atombombenabwurf auf Hiroshima. Der japanische Literaturnobelpreisträger Kenzaburo Oe, er war einer der bedeutendsten Schriftsteller seines Landes und ein unermüdlicher Mahner und Warner für den Frieden und gegen die Atomkraft. Heute hat sein Verlag bekannt gegeben, dass er schon am 3. März im Alter von 88 Jahren gestorben ist und Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann erinnert an ihn.
Kenzaburo Oe verneigt sich und stellt sich vor, aber nicht etwa als Schriftsteller, sondern vielmehr als Mitglied einer pazifistischen Organisation. Das war vor mehr als 10 Jahren und unterstreicht in gewisser Weise die Abkehr von einer Leidenschaft, dem Schreiben, hin zu einer neuen Aufgabe. Japan weiterhin als ein pazifistisches Land zu erhalten. Ich halte es für falsch, die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte ins Ausland zu schicken. Das dient nicht der Zukunft Japans. Ein Satz aus einer TV-Debatte 2003, als es um die Entsendung in den Nahen Osten ging. Eine Diskussion, die seitdem nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen hat, nachdem Japan so viel Geld wie nie in die Rüstung stecken will. Mit der Meinung, nie hinter dem Berg zu halten, war ihm zeitlebens wichtig, wie er einmal sagte. Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist es, den Entschluss zu fassen, die Wahrheit mitzuteilen und dann diese Wahrheit in Worte zu fassen. Geboren als eines von 7 Kindern, hat es Kenzaburo Oe zunächst nicht leicht. Früh verliert er Vater und Großmutter, die zu seinen wichtigsten Bezugspersonen zählen, und wird in der Grundschule gemobbt. Beides verarbeitet er später in seinem Roman »Reißt die Knospen ab«. Er begeistert sich für französische Literatur und wird 1958 noch als Student mit einem der renommiertesten japanischen Literaturpreise ausgezeichnet. Beruflich erfolgreich muss er privat sein Leben umkrempeln. Sein erstes und einziges Kind kommt geistig behindert zur Welt und bestimmt von da an seinen Tagesablauf. Seine Gefühle in dieser Zeit schreibt er auf und gewinnt damit erneut einen Literaturpreis. Ebenfalls in den 60er Jahren beginnt das politische Engagement des Schriftstellers. In Hiroshima, wo 1945 die Atombombe abgeworfen wurde, trifft er Opfer. Später wird er einmal sagen, wir müssen über eine atomwaffenfreie Welt nachdenken. Wenn Japan Ja zu Atomwaffen sagt, sind wir am Ende. Wird Kenzaburo Oe nicht müde zu warnen. Mit gleicher Vehemenz setzt er sich später nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima gegen Atomkraft ein. 1994 erhält er den Friedensnobelpreis. Zur Preisübergabe in Schweden nimmt er seinen behinderten Sohn mit. Trotz der großen Ehre für ihn wird ihm in Japans Öffentlichkeit nur geteilte Ehre zuteil, denn Oe kritisiert nicht nur den zunehmenden Nationalismus in Japan, sondern richtet sich auch gegen das japanische Tenno-System. Oft klingt Enttäuschung aus seinen Worten. Wir wollten ein demokratisches Land schaffen, aber wir haben dieses Ziel vor 50 Jahren aufgegeben und haben stattdessen eine antidemokratische Stimmung in Japan.
There is an atmosphere of anti-democracy in Japan.
In Deutschland erschienen zuletzt Der Tag, an dem er selbst mir die Tränen abgewischt, und Der nasse Tod. Sein Leben ist erloschen, aber sein Erbe lebt weiter. Durch den Kenzaburo Oe Nachwuchspreis für junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
Katrin Erdmann erinnerte an den japanischen Nobelpreisträger Kenzaburo Oe, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Auf Deutsch sind viele seiner Bücher beim S. Fischer Verlag erschienen. Weltliteratur als Comic erzählt, das hat der österreichische Comiczeichner und Illustrator Nicolas Mahler quasi erfunden. Alte Meister von Thomas Bernhard, Kafkas Prozess oder auch James Joyce Ulysses hat er als Bildgeschichte nochmal anders lesbar gemacht. Und seitdem ist er ständiger Gast in allen möglichen Literaturhäusern. Gerade hat er eine Ausstellung im Literaturhaus Leipzig eröffnet und sein neues Buch in Berlin präsentiert. Und bei der Gelegenheit hat er uns auch hier im Funkhaus besucht. Hallo, herzlich willkommen, Herr Mahler. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Akira Kurosawa und der meditierende Frosch heißt Ihr neues Buch. Aber der japanische Filmregisseur, der kommt dann gar nicht vor. Dafür entschuldigen Sie sich auch am Ende. Stattdessen geht es mit Grillparzer, dem österreichischen Dramatiker, los. Der hat so eine Schaffenskrise und träumt davon, dass er ein Buch gar nicht mehr schreiben müsste, sondern eine Tragödie in Gedanken verfasst. Ist das auch ein Nicolas Mahler-Traum, den Grillparzer da träumt?
Ja, schon. Deswegen habe ich sie an den Anfang gestellt, weil das entspricht mir vollkommen. Vor allem muss man sich ja vorstellen, Comiczeichnen ist ja eine sehr langwierige Tätigkeit. Also selbst bei meinem Stil dauert es sehr lange. Man muss ja trotzdem zuerst einmal das Buch schreiben und dann ist man aber noch nicht fertig und dann muss man es zeichnen auch noch. Und meine Idealvorstellung ist ja sehr ähnlich der vom Grillparzer, dass ich, sobald ich weiß, worum es geht, es einfach durch Gedankenkraft aufs Blatt projizieren kann.
Aber ist noch nicht gelungen.
Ist mir noch nicht, ich habe es auch noch nicht wirklich probiert, aber ich glaube, es ist aussichtslos.
Aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie schreiben offenbar erst den Text und dann fangen Sie an zu zeichnen. Das geht nicht Hand in Hand.
Naja, es geht teilweise geht's schon Hand in Hand. Also ich gehe schon immer von der Idee aus. Das Zeichnen ist für mich eigentlich nützliches Beiwerk. Das ist nicht, ich bin kein Lustzeichner.
Nein.
Also so jemand, der sich einfach vertieft in die Zeichnung und einfach Freude am Zeichnen hat. Ich will einfach die Idee möglichst knapp und schnell loswerden. Also ich bin immer froh, wenn die Zeichnung fertig ist.
Da haben Sie auch eine schöne Stelle in dem aktuellen Buch. Da geht es um den Zen-Meister Sengai. Und da heißt es, bei ihm zählt Gedanke und Bildschrift mehr als die ausgereifte Ausführung, genau wie bei mir. Was heißt denn das für Ihre Arbeitsweise? Wie schaffen Sie das, das dann einfach so zu lassen irgendwann?
Naja, das Schaffen, etwas zu lassen, ist ja sowieso das Schwierigste. Also die größte Gefahr ist ja immer, dass man die Zeichnung totzeichnet. Das sagen die meisten, die Zeichner werden zustimmen. Wenn man sagt, die Zeichnung im Skizzenbuch kann man nie erreichen, selbst wenn sie hässlich oder irgendwie misslungen ist, den Schwung oder die Aussagekraft von der ersten Zeichnung ist ganz schwer zu erreichen. Und dann versucht man halt herumzutüfteln und sie und vielleicht sogar sie immer schöner zu machen. Und wenn man dann die Skizze neben der fünften Version, die schöner sein soll, daneben liegen hat, merkt man, dass es eigentlich gar nicht besser geworden ist. Und mein Ziel ist ja eigentlich, ohne Skizze zu arbeiten, dass man wirklich die erste Zeichnung nimmt und sich dann nicht schämt dafür, dass die vielleicht nicht so ausgereift ist, sondern einfach zu sagen, so, das ist einfach die Zeichnung, die aus meinem Gedanken entstanden ist. Das wäre eigentlich mein Ziel, aber so weit bin ich auch noch nicht. Ich nähere mich dem an.
Aber Sie scheinen ja eh große Freude an der Reduktion zu haben, denn diese Literaturadaptionen, die ich schon angesprochen habe, das sind ja oft riesige Wälzer, Musil, Joyce, da traut sich ja kaum einer ran und Sie schaffen das eben, das nochmal so anders zu erzählen oder zu verwursten, wie Sie sagen. Was reizt Sie da dran? Weil Sie machen ja auch nicht so einen Kniefall voller Bewunderung, das merkt man gleich. Da ist offenbar irgendwas anderes, was Sie da dran begeistert.
Ja, diese Autoren, die eine Autorin, die Jelinek, die muss ich natürlich schon gut finden, aber ich bin kein Bewunderer. Also für mich sind das dann einfach eher so Materialberge, aus denen ich mir Dinge herausziehe, die mich in irgendeiner Weise interessieren oder oft amüsieren. Und das ist eigentlich bei großen Schriftstellern eigentlich fast immer da. Also auch bei Proust, wobei bei dem war es eigentlich am schwierigsten, den Humor rauszuziehen, aber er ist auch drinnen, der ist sehr versteckt. Und ich will ja keine Nacherzählung machen, sondern eigentlich, man könnte so sagen, dass ich mir das perfekte Buch draus bastel, mit den Stellen, die mich inspirieren und die ich gelungen finde.
Und die Österreicher scheinen sehr besonders zu reizen, was ich verstehen kann. Ich bin auch eine Freundin der österreichischen Literatur, besonders wegen der Sprachbehandlung. Die finde ich ist nochmal ganz anders als in den meisten anderen europäischen Literaturen. Was mögen Sie so an Jelinek, Artmann und vor allem Thomas Bernhard? Den haben Sie sich ja schon viermal, glaube ich, vorgeknöpft.
Ja, natürlich bei jedem was anders. Beim Bernhard ist natürlich der Humor ganz zwingend und dann ist natürlich für eine gezeichnete Version ideal, dass Bernhard nichts beschreibt. Das heißt, er beschreibt ja nur Innenwelten und da kann man als Zeichner jederzeit Bilder dazugeben, die den Text nicht verdoppeln. Und beim Atman und bei der Jelinek ist es so, dass die Texte sehr, sehr dicht sind und sehr gewitzt sind und die einzelnen Sätze sehr prägnant sind und in der Menge vielleicht erschlagend wirken und deswegen wahrscheinlich nicht so viele Leser finden. Also Atman vor allem ist ja eigentlich relativ vergessen, würde ich sagen, obwohl er ein brillanter Schriftsteller ist. Aber ich glaube, es ist einfach diese Dichte, so wie er schreibt. Also es sind so dichte Sätze mit so vielen Ideen und so vielen Einfällen drinnen, dass es da ganz gut ist, wenn man nur einzelne Sätze rausnimmt und denen ein bisschen mehr Luft zum Atmen gibt.
Im aktuellen Buch heißt es ja, dass quasi gute Literatur auf eine Visitenkarte passen müsste. Da haben Sie so ein tolles, lustiges Beispiel mit Halliwells Filmguide. Da hat einer eben quasi alle Filme, die man sich nur vorstellen kann, in 2, 3 Sätzen erzählt. Glauben Sie, das würde gehen auf die Visitenkarte? Doderers Strudelhofstiege in 2 Sätzen?
Naja, man müsste wahrscheinlich jahrelang dran arbeiten.
Das Einfache ist schwer, am schwersten. Sie erzählen ja auch in diesem neuen Buch jetzt von Ihren Reisen nach Japan. Da waren Sie auch eingeladen und da sagen Sie, Sie mögen das sehr gern. Korrespondierte das auch? Weil die japanische Kultur hat ja auch sowas Reduziertes.
Ja, natürlich. Also diese Tuschpinselzeichnungen, die haben mich natürlich schon sehr angesprochen. Ich habe in meinem neuen Buch den Bruch von der feinen Feder. Bis so 3/4 des Buchs ist mit der feinen Feder gezeichnet und ab meinem Japan-Aufenthalt ist es der breite Pinsel. Und der breite Pinsel ist natürlich nicht so gut zu beherrschen, zumindest kann ich ihn nicht so gut beherrschen wie die Feder. Das heißt, da passieren mehr Zufälligkeiten, da ist mehr Schwung drinnen, es geht schneller, man arbeitet schneller. Und diese Ungezwungenheit, das habe ich mir schon abgeschaut. Also das ist ja so auch mit den Literaturadaptionen, warum mache ich die auch, um mir was abzuschauen oder um neue Inspiration zu kriegen. Sonst dreht man sich ja immer nur im Kreis.
Und jetzt sind Sie ja so ein Liebling des Literaturbetriebs, sind dauernd in Literaturhäusern zu Gast und machen sich aber auch ganz schön drüber lustig, über diese Betriebsamkeit. Wie ist das, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Anfänge, von denen Sie jetzt in dem Buch ja auch erzählen und dann eben Ihr erstes Comic damals bei Surkamp zum Beispiel, das war ja wirklich wow, gab es ja sowas gar nicht. Was hat sich in der Zeit verändert?
Naja, schon viel. Man muss sich vorstellen, das erste Comic bei Surkamp, Alte Meister, vor 10 Jahren circa, das war mein 38. Buch. Und davor war ja die Wahrnehmung, also zumindest würde ich mal sagen, die ersten 20 sind gar nicht wahrgenommen worden. Dann war es in so Comic-Spezialistenkreisen. Und dann war es auf einmal in den Literaturhäusern. Das hat natürlich zur Folge, dass man den Literaturbetrieb nicht so richtig ernst nehmen kann, weil man nicht so, ich glaube, wenn man das erste Buch schreibt und sofort in Literaturhäusern eingeladen ist, hat man ein anderes Bild, als wenn man schon 37 hinter sich hat, die wenig Anklang gefunden haben, wenn man es jetzt so ausdrücken will. Das heißt, ich habe schon eine gesunde Distanz und mache mich natürlich schon lustig, bin aber drauf gekommen, dass man das eigentlich gut kann. Weil dann egal, über wen man sich lustig macht, man glaubt dann immer, ui, der Literaturbetrieb wird jetzt sauer sein. Es ist aber gar nicht so, weil den Literaturbetrieb gibt es ja gar nicht. Es gibt einzelne Personen, die in dem arbeiten und die denken sich dann, ja genau, die anderen sind so.
Aber dass die das noch mit sich machen lassen, ist das nicht auch noch wieder ein Symptom der Totalvertrottelung des Literaturbetriebs, von der Sie da erzählen?
Naja, wahrscheinlich. Ja. Also Marcelle Reich-Ranicki hätte wahrscheinlich, wenn jemand beim literarischen Quartett ein Comic mitgenommen hätte, egal wie gut es wäre, hätte er dem wahrscheinlich das Buch an die Stirn geschmissen und sich geweigert reinzuschauen. Da bin ich mir absolut sicher. Also ist es, man kann es natürlich verschieden interpretieren, ist es die Verzweiflung des Literaturbetriebs, dass sie jetzt alles nehmen, nur um Menschen zum Lesen zu bringen? Ist es ernsthaftes Interesse oder ist es mal was Neues?
Wir hoffen mal Mittleres, oder? Sie kommen ja gerade aus Leipzig hier zu uns. Da haben Sie eine Ausstellung im Literaturhaus zusammengestellt und eröffnet. Was gibt es denn da zu sehen?
Naja, Literaturhausausstellungen mit Comics ist natürlich relativ schwierig, weil Comics sind ja Sequenzen. Das heißt, man nimmt ja dann in der Ausstellung immer nur ein Bild wahr. Das heißt, ich habe da jetzt zwar schon Originale ausgestellt, damit man sieht, wie ich arbeite einfach, aber auch sehr viele Skizzenbücher und Objekte, Arbeitsmaterialien. Also es ist schon so auch so ein Werkstatt-Einblick, kann man sagen, weil ich denke mal, das ist schon ganz interessant zu sehen. Wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, hat man ja wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie so ein Buch entsteht. Und das gibt, glaube ich, schon ein bisschen einen Einblick, dass ich zum Beispiel sehr analog immer noch arbeite, auf Papier. Die Zeichnungen, das ist eben auch ein Vorteil, dass man, wenn man analog arbeitet, nicht so versucht ist, so tausende Korrekturen zu machen. Und dass Zufälligkeiten entstehen. Am Computer wird es nachbearbeitet, zum Beispiel farblich und so. Da kann es natürlich schon sein, dass man wieder in diese Perfektionsfalle tappt, die ich eigentlich versuche zu vermeiden.
Nicolas Mahler, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie uns hier besucht haben.
Danke.
Und das neue Comic von Nicolas Mahler ist unter dem Titel Akira Kurosawa und der meditierende Frosch beim Reprodukt Verlag erschienen. Und Nicolas Mahler stellt es Ende März nochmal in Stuttgart, Frankfurt, München und Wien vor. Und die aktuelle Ausstellung im Literaturhaus Leipzig ist bis zum 29. April, also bis zur Buchmesse, zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ins Amerika der 50er Jahre auf die Insel Cape Cod führt der Roman, über den wir jetzt sprechen. Schmales Land, geschrieben von der irischen Schriftstellerin Christine Dwyer Hickey. Und schon bevor die deutsche Übersetzung jetzt erschienen ist, ist dieses Buch mit diversen Preisen ausgezeichnet worden. Nico Bleutke hat den Roman für uns gelesen. Auf dem Umschlag habe ich gesehen, da ist ja ein berühmtes Gemälde von Edward Hopper zu sehen. Und um den geht es ja auch, soweit ich weiß. Was spielt er für eine Rolle in dem Buch?
Ja, tatsächlich, es treten zwei sehr wichtige Figuren auf, die heißen Mr. und Mrs. H, also A-I-T-C-H, die Abkürzung für H, geschrieben, und dahinter stecken tatsächlich Edward und seine Frau Josephine, genannt Joe Hopper.
Und was erzählt dann Christine Hickey für eine Geschichte über die beiden? Worum geht es genau? Ist das also quasi an die Biografie der beiden angelehnt?
Naja, sie haben es erwähnt, ist, wir sind in den USA im Jahr 1950, Nachkriegssituation auf Cape Cod, dieser wunderbaren Halbinsel nordöstlich von New York, wo man zur Sommerfrische hinfährt, wo es wunderbare Küstenorte gibt und Strände. Und es gibt gleichsam zwei große Erzählstränge. Auf der einen Seite hat man Michael, oder eigentlich Michael, einen 10-jährigen Jungen aus Deutschland, der das Konzentrationslager überlebt hat und mit President Trumans Programm für Displaced Persons in die USA kommt, nach New York, um dort ein neues Leben zu beginnen, zu einer Pflegefamilie. Und diese Pflegefamilie schickt ihn in dem Sommer für ein paar Wochen zu einer reichen Familie nach Cape Cod, wo er sich ein bisschen erholen soll. Diese reiche Familie hat gute Verbindungen zu Truman unter anderem und schmückt sich auch so ein bisschen vielleicht damit, dass sie diese Waisenkinder mitgerettet hat. Das ist der eine Strang. Und auf der anderen Seite hat man tatsächlich die Hoppers, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, die Dürrezeit von Hopper, wie es einmal heißt. Er kann also nicht richtig malen, hat seit einem Jahr kein Gemälde mehr hinbekommen, sucht nach Motiven. Und auf der anderen Seite Joe Hopper, die von jeher sehr unglücklich darüber ist, dass sie ihre Karriere als Malerin aufgegeben hat. Das war auch eine Bedingung von Hopper, mit für diese Ehe sozusagen. Und jetzt versucht sie, einige ihrer früheren Bilder in Galerien unterzubringen noch. Aber die Kunstwelt New Yorks ist sehr patriarchal organisiert und sie hat da keine Chance. Und das Ganze sorgt natürlich für Neid, für Unzufriedenheit und für große Streitigkeiten.
Aber das klingt jetzt für mich erstmal nach zwei komplett getrennten Geschichten. Wie kommen denn diese beiden Erzählstränge überhaupt zusammen?
Ja, das ist so ein bisschen das Problem dieses Buches, dass die eigentlich nicht so ganz miteinander zusammenhängen. Also Christine Hickey versucht, sie miteinander zu verbinden, indem sie eine Freundschaft sich anbahnen lässt zwischen dem kleinen Michael und Joe vor allen Dingen. Der Junge ist natürlich hochgradig traumatisiert und findet in Joe Hopper so eine Art Mutterfigur und kann da viel erzählen und freut sich auch über die Nähe. Und umgekehrt hat Joe Hopper die Möglichkeit, dieser schrecklichen Ehesituation zu entfliehen und auch zu sich selbst zu kommen. Letztlich war mein Eindruck, dass die Geschichten aber doch nicht so ganz zueinander passen. Auf der einen Seite diese hochgradige Erinnerungsszenerie mit dem kleinen Michael, auf der anderen Seite Hopper, der von sich sagt, ihr immer mit eurem Erinnern. Da hätte man natürlich ex negativo viel draus machen können, das wird aber auch nicht ausgespielt. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, diese Geschichte von Michael wird so ein bisschen benutzt, um Joe Hopper so eine Art Läuterung innerhalb des Romans zu ermöglichen.
Und wie erzählt Christine Hickey das so? Wie geht sie sprachlich an diesen Stoff ran?
Das ist relativ klar. Das ist die sogenannte personale Erzählsituation. Wird also alles in der dritten Person der Figuren erzählt. Und wir schlüpfen in die Köpfe und in die Körper der Figuren rein, sind nah an ihrem Denken, an ihren Wahrnehmungen. Das ist im Fall von diesem Michael eigentlich ganz gut gemacht, weil etwas nicht nur gesagt, sondern gezeigt wird. Nämlich seine ganzen Verletzungen, seine ganzen Traumatisierungen, indem man erfährt, dass er Zwangshandlungen hat. Er muss notorisch zählen, wenn er in Panik gerät, oder er isst nicht wie andere Kinder Süßigkeiten, weil er einfach schnell Lust hat, sondern er betäubt mit diesem Süßegefühl gewissermaßen die eigenen schmerzhaften Erinnerungen. Und er sammelt notorisch Dinge und klaut die auch, kleine Holzfiguren zum Beispiel, Sammelkarten. Also auch eine Art Ordnungsdrang, der sich da zeigt. Im Falle der Hoppers wird es dann tatsächlich schon wieder problematisch. Man merkt, Christine Hickey hat viele Texte gelesen, vor allen Dingen die Bücher über Hopper von Gail Levin. Und Gail Levin ihrerseits hatte die Tagebücher von Joe Hopper ausgewertet, in der Joe Hopper beschreibt diese schwierige Ehe, die auch von Gewalt geprägt war. Aber es sind eben Tagebucheinträge. Also etwas ist schon in Sprache verwandelt, ist geronnen, ist sehr pointiert, auch oft klischeehaft. Und Hickey versucht, das nun in die Gedankenwelt der Figur zu übersetzen. Und das klappt nicht so ganz. Das klingt einfach sehr holzschnittartig. Und ähnlich ist es bei Edward Hopper. Da hat sie sehr viele von den Deutungsmustern, die man von Hoppers Bildern kennt, genommen und macht die zu der Gedankenwelt. Das heißt, der arme Kerl muss jetzt fortwährend in Lichtverhältnissen denken, muss Motive entdecken und ansonsten sehr ruhig sein. Und das ist eben auch sehr, sehr stereotyp gehalten.
Sie sagen holzschnittartig, aber hoffentlich sprachlich nicht hölzern. Oder wie hat Uda Strädling das übersetzt?
Ist auch so ein bisschen zwiespältig. Also im Fall von Michael klappt das ganz gut, weil man nah an diese Körperregungen rankommt. Bei den Hoppers könnte man jetzt höflich sagen, hat die Übersetzerin Uda Strädling versucht, sich der Sprache der Zeit anzunähern. Nicht so freundlich könnte man sagen, es klingt ein bisschen staubig. Also ein Beispiel, da heißt es zum Beispiel, während sich alle an gekühlter Limonade und an Keksen gütlich taten, wo es im Englischen einfach Drinking und Eating heißt. Und gleichzeitig gibt es aber Formulierungen wie claro oder minimal enttäuscht, also hochgegenwärtig aus unserem Sprachzeitraum, und das passt einfach nicht zusammen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch für das ganze Buch, da wurde so eine Chance vertan. Es hätte ein tolles Porträt der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft werden können, mit all den Kriegsverletzungen, den Söhnen, die im Militär gestorben sind, und gleichzeitig sind die nächsten Kinder schon unterwegs in den Krieg, in den Koreakrieg. Aber die Idee, das mit den Hoppers zu verknüpfen, war nicht so günstig, und so geht das Buch so ein bisschen den Bach oder den Hudson genauer eigentlich runter.
Nico Bleutke über einen neuen Roman von Christine Dwyer Hickey. Schmales Land heißt das Buch, aus dem Englischen übersetzt von Uda Strädling, und erschienen ist es im Unionsverlag in Zürich.
Straßenkritik.
Ich bin Till Armbruster, ich bin 25 Jahre, studiere theoretische Physik und Philosophie und bin gerade zu Hause in Freiburg. Ich möchte das Buch Im Herzen der Gewalt von Edouard Louis vorstellen, die sehr eindrucksvolle Erinnerung eines jungen Mannes, der über in der Weihnachtsnacht von einem Menschen, den er auf der Straße getroffen hat und zu dem er sehr schnell Vertrauen gewonnen hat, von ihm wurde er vergewaltigt. Es war insbesondere spannend, weil das Buch verschiedene Stränge öffnet. Einerseits durch die Erinnerung des jungen Mannes selbst, andererseits aber auch durch die Perspektive der Schwester, der es schon erzählt hat. Zusätzlich kommt auch noch so eine Art Aufzeichnung des Gesprächs mit den Polizeibeamten. Und die Nacht wird dementsprechend rekonstruiert und man wird in die Geschichte des Abends auch hineingezogen. Und dieser Versuch, Gewalt irgendwie literarisch zu erzählen, in einer irgendwie wirklich gewaltigen Sprache, die nie drüber ist und es doch schafft, dieses Ereignis irgendwie greifbar zu machen, was man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube, das gelingt eben insbesondere durch die verschiedenen Perspektiven, aber auch einfach durch die wirklich besondere Gabe des Autors.
In Freiburg liest also Till Armbrüster den Roman Im Herzen der Gewalt von Edouard Louis, übersetzt aus dem Französischen von Heinrich Schmidt-Henkel und erschienen als Taschenbuch beim Fischer Verlag. Sie hat in der Fernsehserie Die Guldenburgs genauso geglänzt wie im Räuber Hotzenplotz oder am Wiener Burgtheater. Dort hat Christiane Hörbiger, die letzten November verstorben ist, angefangen und ihr Kollege Peter Simonischek ist seit fast 25 Jahren Ensemblemitglied der Burg. Jetzt sind die beiden Mimen auf einem neuen Hörbuch vereint. Drei Novellen von Arthur Schnitzler, Die Toten schweigen und andere Novellen heißt es und Tobias Wenzel stellt es vor.
Ich habe heute viel und ernst mit dir zu reden, Emma.
An einem Abend auf den Straßen Wiens fordert Franz seine Geliebte auf, ihren Mann zu verlassen. Aber dann kommt es zu einem Unfall und Franz stirbt. Aus Angst, erkannt zu werden, lässt Emma den Toten zurück. So beginnt Arthur Schnitzlers virtuose Novelle »Die Toten schweigen«, die Peter Simonischek für das Hörbuch eingelesen hat. Zu Hause will Emma ihrem Mann die Affäre weiter verschweigen, aber sie ist von dem Vorfall erschöpft.
Und während sie die Lippen ihres Mannes auf ihrer Stirn fühlt, denkt sie, er wird es niemandem sagen, wird sich nie rächen, nein. Er ist tot. Er ist ganz gewiss tot. Und die Toten schweigen. Warum sagst du das? Hört sie plötzlich die Stimme ihres Mannes. Sie erschrickt tief.
Emma hat laut gedacht und muss nun ihrem Mann alles beichten. Ein wenig dürfte diese Novelle, die Angst ertappt zu werden, auch von Schnitzlers eigenen Erfahrungen inspiriert gewesen sein. Denn aus dem Tagebuch des Schriftstellers wissen wir, dass er damals, als er Ende des 19. Jahrhunderts diese Novelle schrieb, mit mehreren Frauen verkehrte und jede einzelne glauben ließ, sie sei die einzige. Nicht nur die Toten schweigen, sondern alle drei Novellen des Hörbuchs haben einen originellen und überraschenden Schluss. Auch das Schicksal des Freiherrn von Leisenburg.
Ihr Kopf erschien in der Spalte neben dem Vorhang und nickte ihm zu. Er hatte nicht geträumt. Sie wartete seiner.
10 Jahre hat der Freiherr von Leisenburg die Karriere der Opernsängerin Claire Hell gefördert und ihr zugleich Avancen gemacht. Und nun, als er es schon nicht mehr für möglich gehalten hat, darf er eine Nacht mit ihr verbringen. Aber schon am nächsten Tag fährt sie mit einem Zug davon, in dem auch Sigurd Oelse sitzt, ein Sängerkollege, der auch in Claire verliebt ist. Bei seiner Rückkehr erzählt Oelse dem Freiherrn von Leisenburg nun, Claires vorheriger Partner habe auf dem Sterbebett einen Fluch für denjenigen ausgesprochen, der Claire nach ihm küsse. Als er die Geschichte hört, fällt der Freiherr tot um. Ganz zur Freude des Intriganten Sigurd Oelse.
Ein beruhigtes Lächeln floss über Sigurds Züge. Er atmete tief auf. Er begab sich wieder an den Schreibtisch und fügte seiner Depesche die folgenden Worte hinzu. »Liebste Claire, verzeih mir. Alles ist wieder gut. In 3 Tagen bin ich bei dir.«
Die großartige Christiane Hörbiger, die im November 2022 gestorben ist, interpretierte diese Novelle in ihrer unvergleichlichen Art, souverän und nuancenreich. In dieser Produktion von 2001 überzeugt ebenso Peter Simonischek. Dass man ihn beim Hören vergisst und sich nur noch in der Geschichte verliert, spricht für ihn. So auch in der Novelle »Die Frau des Weisen«.
Hier werde ich lange bleiben.
Nach seiner Promotion gönnte sich der Ich-Erzähler einen Erholungsurlaub in einem Seebad und stößt dort auf Friederike, jene Frau, die ihn 7 Jahre zuvor geküsst hat. Damals sah er allerdings, wie Friederikes Mann die Szene beobachtete. Die alte Liebe zwischen Ich-Erzähler und Friederike scheint nun im Seebad wieder aufzuflammen, bis der versteht, dass Friederikes Ehemann ihr nie erzählt hat, dass er ihren Betrug beobachtet hatte.
Erst spät am Abend ist er nach Hause gekommen. Du warst längst, längst fort. Während sie das erzählte, fühlte ich, wie irgendetwas in meinem Innern erstarrte. Und als sie geendet hatte, schaute ich sie an, als müsste ich sie fragen, wer bist du?
Arthur Schnitzler lässt uns in die Seelen seiner Figuren blicken und zeigt zugleich ihre wie unsere Abgründe auf. Ein wunderbares Hörbuch.
Tobias Wenzel empfiehlt also das Hörbuch »Die Toten schweigen« und andere Novellen von Arthur Schnitzler mit Christiane Hörbiger und Peter Simonischek. Es erscheint am Donnerstag.